Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Katrin Stövesand. Hallo. Fünf politische Sachbücher haben wir jeden Montag für Sie. Und heute ist das erste, das aktuelle Buch von Mascha Gessen. In Autokratie überwinden zieht die Journalistin Parallelen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Trump, um deutlich zu machen, dass die US-Bürger bei der kommenden Präsidentschaftswahl eine drohende Autokratie verhindern können. Ähnlich und auf Deutschland bezogen argumentiert der Journalist Niklas Frank in seinem Buch »Auf in die Diktatur«, das wir ebenfalls heute vorstellen. Für ein Europa der Bürger heißt das Buch des Philosophen Ottfried Höffe. Er will nicht mehr Integration, sondern vereinte Vielfalt. Danach geht es um den Einfluss von Koch Industries auf die US-Politik und um die Rolle von Tieren im Nationalsozialismus. Die Zukunft ist Geschichte, wie Russland die Freiheit gewann und verlor. Für dieses Buch wurde die russisch-US-amerikanische Journalistin Mascha Gessen im vergangenen Jahr ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. In ihrem aktuellen Buch geht es um Russland und die USA bzw. die jeweiligen Regierungen und um die bevorstehende Präsidentschaftswahl in Amerika. Hören Sie eine Rezension von Sabine Adler.
Was verbindet den amerikanischen mit dem russischen Präsidenten? Ihre Feind- oder Gegnerschaft? Dass sie beide Supermächte führen, sich gegenseitig verachten oder bewundern? Die in Moskau geborene Journalistin Mascha Gessen lebt seit ihrer Jugend in den USA. Als Korrespondentin ging sie für 12 Jahre in ihre alte russische Heimat zurück. Weil sie dort als offen lesbisch lebende Frau zunehmend angefeindet wurde, kehrte sie Moskau den Rücken und schreibt seit 2013 in New York über beide Länder, die USA und Russland. Was also verbindet für sie Putin und Trump am meisten? Mascha Gessen sagt, beider Vorliebe für Autokratien, vor allem aber das Lügen.
Temperamentally they're very very different and obviously they come from very very different cultural and political contexts.
Vom Temperament her sind beide sehr unterschiedlich, auch in ihrer Herkunft. Als ich über Putin schrieb, habe ich mir seine Art des Umgangs mit Sprache genau angeschaut. Wie er lügt, komplett absurde Dinge von sich gibt und sie dann beliebig zurücknimmt und damit klarmacht, dass er sagen kann, was immer er will. Beide lügen extrem unverschämt. Sie wollen gar nicht, dass man ihnen glaubt. Es geht darum zu zeigen, mein Mikrofon ist größer. Ich kann machen, was ich will. Und du kannst dich entscheiden, dich mit der Unwahrheit in meinen Lügen auseinanderzusetzen oder dich auf meine Seite zu stellen, dich meiner Sicht auf die Dinge anzuschließen, die völlig losgelöst von den Fakten ist.
Mascha Gessen nimmt die Facetten von Fake News und Lügen beider Staatsoberhäupter genau unter die Lupe. Und sie thematisiert die direkten Folgen. Die Erschöpfung der Menschen, deren Intellekt permanent beleidigt wird. Und beschreibt die Versuchung, den Kampf gegen das Dauerfeuer der Lügen zu beenden. Doch das hieße aufzugeben, was nicht in Frage komme. An dieser Stelle profitieren Leser vielleicht am meisten von der Kenntnis der Autorin, die selbst in einer Diktatur lebte. Trumps Agieren in der Corona-Krise vergleicht sie mit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986, wo den Menschen ebenfalls lebensnotwendige Informationen vorenthalten wurden. Doch im Unterschied zu den Sowjetbürgern damals hätten die Amerikaner heute Zugang zu den Fakten. Auch deswegen hütet sich die amerikanische Journalistin davor, das politische System der USA mit dem russischen zu vergleichen. Für ihre Analyse der Gesellschaft unter Trump hält sie sich lieber an den ungarischen Soziologen und Politologen Balint Magyar und dessen Autokratiemodell.
He views the establishment of a democracy as three distinct stages: autocratic attempt, autocratic breakthrough.
Er unterteilt drei Stadien zur Errichtung einer Autokratie. Den Versuch, den Durchbruch und die Konsolidierung. Ich sehe uns in dem Stadium des Versuches, eine Autokratie zu errichten, was bedeutet, dass er immer noch zurückzudrehen ist, zum Beispiel bei den Wahlen im kommenden November.
So, at least until November of this year, we're in the autocratic attempt stage.
Konzentriert fasst sie zusammen, warum jemand wie Trump ins Weiße Haus einziehen konnte.
One is the state of exception in which we have lived since 9/11.
Weil wir seit rund 20 Jahren, seit dem 11. September 2001, quasi in einem Ausnahmezustand leben, in dem Bewusstsein von Belagerung und eines nie endenden Krieges. Dazu die Machtkonzentration in der Exekutive und die Verbindung von Geld und Politik, die zwar schon sehr lange problematisch ist, die aber in den letzten 20 Jahren groteske Formen angenommen hat. Auch mit Hilfe des Supreme Courts, der erlaubt hat, Wahlkämpfe mit unbegrenzt hohen Geldbeträgen zu finanzieren. Die Ausgaben dafür sind so überdurchschnittlich gestiegen, die Kampagnen immer länger geworden und schließlich das Komplettversagen der Demokratischen Partei, die das alles nicht problematisiert.
Marsha Gessens Buch Autokratie überwinden liest sich als Beitrag zu der von Timothy Snyder angestoßenen Demokratiedebatte. Wie bereits der Historiker nimmt auch sie die US-Bürger in die Mitverantwortung. Deren fast blindes Vertrauen in die Checks and Balances amerikanischer Demokratie findet sie irreführend, unbegründet und gefährlich.
Americans have this incredible faith in our institutions, and I use the word faith intentionally.
Die Amerikaner hegen einen geradezu religiösen Glauben an ihre Regierungsinstitutionen, in die die Gründungsväter vor 250 Jahren angeblich einen automatischen Reparaturmechanismus eingebaut haben. Dem ist aber nicht so, auch wenn es eine brillante Idee ist. Aber das Land war damals ein völlig anderes. Was aber noch wichtiger ist, Institutionen funktionieren nicht in einem Vakuum, sondern erst durch die Gesellschaft selbst. Somit kann man sie nicht einfach laufen lassen, als wären sie Maschinen. Denn dann erledigen sie nicht ihren Job.
Die USA erlebten nach Ansicht der Autorin vielmehr ein Versagen der Kontrollmechanismen, was Trump wie auch andere Präsidenten vor ihm weidlich ausnutze. Die 53-jährige Publizistin fügt mit diesem hochaktuellen Band kein weiteres reines Trump-Buch hinzu, wenngleich es auch für sie genügend Anlass für Kritik gibt. Sein Rassismus, Fremdenhass, seine Frauenverachtung fallen als Stichworte. Doch sie geht einen Schritt weiter, wenn sie die Verantwortlichen nennt, die Trumps Wahl ermöglicht haben und dank derer er sich so lange im Amt halten kann.
Hier in the last fall, which seems like an eternity ago, we had impeachment proceedings.
Letzten Herbst, der eine Ewigkeit her ist, hat der Kongress für das Impeachment-Verfahren eine Reihe von amtierenden und früheren Vertretern des Weißen Hauses vorgeladen, um auszusagen, was das Weiße Haus nicht erlaubte, was es gar nicht darf. Der Kongress wiederum hat die gesetzliche Macht, Personen, die einer Vorladung nicht folgen, zu inhaftieren. Der Kongress tat das nicht, was umso verwunderlicher war, weil keiner derjenigen, die die Aussage verweigerten, aktuell im Amt war.
Das herausragendste Beispiel ist für Marsha Gessen der frühere Sicherheitsberater John Bolton, der zum Zeitpunkt des Impeachment-Verfahrens bereits seinen Job verloren hatte und statt vor dem Kongress auszusagen, lieber ein Buch schrieb, gegen ein vermutlich lukratives Honorar. Sonderermittler Robert Mueller und Justizminister William Barr sind für sie das personifizierte Versagen der demokratischen Institutionen. Der Ex-FBI-Chef Mueller, der die russische Einmischung in den US-Wahlkampf und die Rolle des Trump-Teams dabei untersuchte, hatte sich gescheut, dem Präsidenten wegen des Verdachts der Justizbehinderung zu einer persönlichen Anhörung vorzuladen. Justizminister Barr billigte Trumps Verweigerung der Anhörung, wie zuvor schon den von ihm verfügten Einreisestopp für Muslime.
Im Wesentlichen argumentierte Barr, der Präsident besitze die Rechtsgewalt zu tun oder zu lassen, was ihm beliebe. Damit legte Barr gewissermaßen das juristische Fundament für autokratische Machtausübung.
So wenig sich Gessen scheut, Namen und Hausnummern zu nennen, so schonungslos kritisiert sie die eigene Zunft, die US-Medien. Das nationale öffentliche Radio, NPR, lege eine völlig unnötige Zurückhaltung an den Tag.
NPR spricht nach wie vor nicht von Lüge, aus Rücksicht auf die Würde des Amtes. Das ist ehrenwert, aber ehe Sie etwas, was Trump sagt, eine Lüge nennen, muss er schon unglaublich dreist lügen. Und er muss etwas unglaublich Rassistisches sagen, ehe Sie ihn als Rassisten bezeichnen. Damit erfahren seine kleineren Lügen und seine weniger starken rassistischen Ausfälle eine Art Normalisierung, was sicher eine unbeabsichtigte Folge ist.
Sie appelliert, nur Worte zu benutzen, wenn auch gemeint ist, was sie bedeuten. Eine Wahl ist in Russland eben keine Wahl, ein Referendum kein Referendum, wenn Alternativen fehlen und das Ergebnis vorher feststeht. Auf gut 250 Seiten plus einem sorgfältigen Quellenregister entwirft Marsha Gessen eine ebenso kompakte wie brillante Analyse der Vereinigten Staaten von Amerika, die weit über die nächste Präsidentschaftswahl hinaus Bestand haben wird.
Lautet das Resümee von Sabine Adler über Marsha Gessens Buch Autokratie überwinden. Im Aufbau Verlag erschienen, übersetzt von Henning Dedekind und Karl-Heinz Dürr, Umfang 299 Seiten, Preis 20 Euro. Er ist weder zurückhaltend noch vorsichtig. Der Autor und Journalist Niklas Frank ist vielmehr bekannt für drastische Formulierungen und wütende Abrechnungen. Niklas Frank ist der Sohn von Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur im besetzten Polen. Und er hat sich in mehreren Büchern schonungslos mit seiner Familie auseinandergesetzt. In seinem neuesten Buch nimmt er die aktuelle deutsche Politik ins Visier, Rhetorik und Verhalten deutscher Politiker. Vor allem bei der AfD entdeckt er erschreckende Parallelen zur NS-Zeit. Der bezeichnende Titel seines Buches: Auf in die Diktatur, die Auferstehung meines Nazi-Vaters in der deutschen Gesellschaft. Otto Langels mit den Einzelheiten.
Wer das neue Buch von Niklas Frank in die Hand nimmt, ahnt schon beim Anblick des Umschlags, was einen erwartet. Das Wort Diktatur im Titel ist in Frakturschrift gesetzt. Auf schwarz gefärbtem Grund leuchtet in roter Signalfarbe der Zusatz: Ein Wutanfall von Niklas Frank. Und der Autor enttäuscht die Erwartungen nicht. Sein Buch ist ein empörter Aufschrei gegen den wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland, ein Pamphlet gegen Intoleranz, mangelnde Zivilcourage und fehlendes Mitgefühl. In einem Rundumschlag attestiert er uns Deutschen, ein Volk ohne Moral zu sein.
Wir, die Deutschen, haben uns nach Kriegsende 1945 um das große Erschrecken gedrückt. Wir haben auf Befehl der Sieger im Westen die beste Demokratie und im Osten die nachhaltigste Diktatur aufgebaut. Wir gehorchten zunächst beiden Systemen, nie von Herzen. Deswegen brodelt es im Schatten des Grundgesetzes von 1949. Wir wollen zurück zur Diktatur, denn noch immer fühlen wir uns insgeheim als Herrenrasse der Welt überlegen.
Manchmal möchte man dem Autor zurufen, geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Doch Differenzierung ist seine Sache nicht. Um Olaf Scholz im Kontext der Corona-Krise zu zitieren, Niklas Frank greift gleich zur Bazooka und zielt damit auf die politische Klasse und das Volk, auf seinen Vater und die AfD, auf seine Kollegen, die Journalisten, wie auf die deutschen Autofahrer. Die Befunde, die Niklas Frank präsentiert, sind in der Tat erschreckend. Er zitiert aus Zuschriften und Mails, zum Teil mit Anspielungen auf seine jahrzehntelange Tätigkeit als Sternreporter.
Betreff: stinkender Lump. An die Wand mit dir. Und das Drecksmagazin Stern kann man nur verbrennen. Und dich stinkenden Lumpen auf den Scheiterhaufen. Guten Tag, Herr Frank. Winden Sie sich weiter in Ihren Schuldgefühlen. Die Welt, außer den Juden und den psychisch labilen Deutschen, will hiervon wenig wissen. Wenn Sie meinen Namen erwähnen, werde ich über meine Rechtsschutzversicherung dagegen vorgehen.
Den Menschen, die sich hier zu Wort melden, bietet sich die AfD als Sprachrohr an. Dieser Partei gilt Niklas Franks besonderes Augenmerk. In seinen Augen handelt es sich um eine demokratiefeindliche, menschenverachtende Bewegung. Als Beleg dient ihm unter anderem die hinlänglich bekannte Äußerung Alexander Gaulands über die türkischen Wurzeln der früheren Integrationsbeauftragten Aydan Özoguz.
Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können.
Man entsorge Müll, aber nicht Menschen, kritisiert Niklas Frank diesen Sprachgebrauch aus dem Wörterbuch des Unmenschen.
Entsorgen heißt immer, und es ist auch jedem Deutschen bekannt, entsorgen hat immer den Beiklang von Ermorden bei uns. Durch solche Sätze wird eben schon die Mordlust, die immer noch bei uns da ist, angestachelt, vorbereitet, aufgeweckt.
Niklas Frank geht noch auf ein weiteres bekanntes Zitat von Alexander Gauland ein, um die Mechanismen der AfD-Propaganda und Agitation auseinanderzunehmen.
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
In solchen Ankündigungen sieht Niklas Frank ein Grundmuster der AfD-Rhetorik. Eine gewaltverherrlichende Sprache und der Aufruf zu Grenzüberschreitungen, um anschließend zu beteuern, solche Äußerungen seien nicht wörtlich zu nehmen, nicht jede im Eifer des Gefechts gefallene Aussage sei ernst gemeint.
Wenn Sie es wirklich zu Ende denken, es ist unmöglich. Das sind doch genau diese Hetztiraden, die dann nach außen immer so, haben wir doch so nicht gesagt, aber im Grunde hetzen sie genau die Menschen in diese Richtung. Jagt doch. Wir brauchen Opfer. Jagt doch alle, die nicht zu uns gehören. Jagt doch die Undeutschen. Jagt doch die Ausländer, diese furchtbaren Flüchtlinge.
Hass und fehlende Empathie entdeckt Niklas Frank auch bei Björn Höcke. Im Gegensatz zu seinem Vater, dem Generalgouverneur Hans Frank, sei der AfD-Politiker kein Verbrecher. Aber warum, fragt der Autor, empfehle Höcke wohltemperierte Grausamkeit gegen die angeblich fortschreitende Afrikanisierung und Islamisierung Deutschlands? Warum schwadroniere Höcke von außergewöhnlichem Handeln in existenzbedrohenden Krisen, bei denen sich menschliche Härte und unschöne Szenen nicht immer vermeiden ließen?
Ich stelle mir vor, dass die Flüchtlinge, sollte die AfD an die Macht kommen, in Höckes riesigem Remigrationsprojekt zunächst zusammengetrieben werden. Mit Hunden und Peitschen, falls sie sich widersetzen. Dann werden sie in Lager verbracht und danach auf langen Märschen zur Grenze getrieben. Die entpuppen sich bald als Todesmärsche, zu denen nach deutscher Sitte gehört, dass Menschen, die am Straßenrand entkräftet niedersinken, erschossen werden.
Man mag dieses Szenario für überzogen halten und mancher Vergleich der AfD mit dem Nationalsozialismus verharmlost das NS-Regime. Doch Niklas Frank hält den Björn Höckes dieses Landes den Spiegel vor. Er spricht das aus und denkt das zu Ende, was Extremisten vom rechten Rand nur andeuten, was sie raunen und insinuieren. Sie alle, lautet Niklas Franks Fazit, tragen die Verantwortung dafür, wenn die Demokratie zugrunde geht. Und mindestens genauso diejenigen, muss man hinzufügen, die diesen Tendenzen nicht entschieden Widerstand leisten.
Otto Langels war das über Auf in die Diktatur, die Auferstehung meines Nazivaters in der deutschen Gesellschaft. Von Niklas Frank. Im Dietz Verlag erschienen, die 176 Seiten kosten 12 Euro. EU-Kommission habe zu viel Macht, der Europäische Gerichtshof sei nicht neutral.
Der Philosoph Ottfried Höffe führt auf, wo seiner Ansicht nach die Schwachstellen der EU liegen und fordert stattdessen ein Europa der Bürger. Im gleichnamigen Buch schreibt er, was das genau sein soll. Caroline Born hat es gelesen.
Was ist es, das Europa auszeichnet und uns Europäerinnen und Europäer verbindet? Dieser Frage widmet sich Ottfried Höffe in seinem Buch »Für ein Europa der Bürger«. Wie der Titel schon verrät, will Höffe, dass Europa eine Bürgerunion wird. Doch damit diese möglich sei, müssten die Bürgerinnen und Bürger diese Gemeinsamkeiten erst entdecken. Dafür stellt der Autor in den ersten beiden Teilen das politische Projekt Europa und dessen kulturellen Reichtum ausführlich dar, bevor er im letzten Part seine Vision für ein, wie er es nennt, bürgerfreundliches Europa entwickelt. Zu Beginn lotet der Autor aus, woran sich die Zugehörigkeit zu Europa überhaupt entscheidet. Dafür geht Höffe zurück bis in die Antike. Schon damals hätte Europa seine heutigen Grenzen gesprengt. Europa beginne der Erzählung nach außerhalb von Europa. Der mythische Ursprung verdeutliche die Transzendenz des geografischen Europa, schreibt der Autor.
Dieser liegt nämlich nicht in Europa, auch nicht in Kleinasien, sondern entweder in Ägypten, also Afrika, oder in Vorderasien.
Die griechische Sagengestalt Europa kommt in das Europa von heute, weil der Göttervater Zeus sie dorthin verschleppt, auf die Insel Kreta, den Südzipfel des später nach ihr benannten Kontinents. Durch seine Geografie lasse sich Europa demnach nicht bestimmen. Vielmehr definiert sich der Kontinent laut Höffe über eine gemeinsame Kultur, die wiederum bestimmt ist durch die politische Lehre der Antike. Die Kultur einer freiheitlichen Demokratie sei das gemeinsame Erbe und zu ihr gehörten verschiedene Formen der Kunst, die Wissenschaft, die materielle Infrastruktur oder die administrative. In jüngerer Zeit, also seit 3 Generationen, ist diese Kultur für Höffe aber vor allen Dingen ein Friedensgarant, was der Philosoph als revolutionär bezeichnet.
Streitigkeiten sollen ausschließlich rechtlich oder aber politisch, jedenfalls friedlich gelöst werden. Spätestens dieser Wille strahlt eine derartige Überzeugungskraft aus, dass sein politischer Kern, die Europäische Union, sich trotz mancher Schwierigkeit als so attraktiv, als so hoch anziehend erweist, dass man die These wiederholen darf, für die gesamte Nachkriegszeit bildet der europäische Gedanke, der sich in der Europäischen Union konkretisiert, die originellste, vermutlich wirkungsmächtigste politische Innovation.
Allerdings nicht ohne zu erwähnen, dass Europa das Kriegsende den Alliierten verdanke und für Sicherheit und Frieden wiederum die NATO oder die einzelnen Länder selbst verantwortlich seien. Und neben all den Gemeinsamkeiten Europas betont der Autor immer wieder das Recht der Staaten auf Differenz. Die Mitgliedstaaten der EU sind für Höffe, angelehnt an die Präambel des Entwurfs einer europäischen Verfassung, in Vielfalt geeint. Höffe lehnt also entschieden ab, dass die Staaten ihre Staatlichkeit für einen europäischen Supranationalstaat aufgeben. Stattdessen zeichnet er ein Bild von Thomas Mann nach, in dem Europa ein gemeinsames Dach bildet, das den verschiedenen Nationen ihre eigene Wohnung erlaubt. Spätestens hier ist Höffe nun nach seinem vergnüglichen Ausflug in die Antike beim harten Tagesgeschäft der Europäischen Union angelangt. Allzu viel Europa-Euphorie schwingt dabei nicht mit. Vielmehr ist es Höffes Ziel, die Debatte mit einer kräftigen Prise Europaskepsis zu würzen. Er diagnostiziert gleich mehrere Demokratiedefizite. Das größte besteht für ihn in der Übermacht der Europäischen Kommission, der Exekutive. Denn diese werde zu wenig durch die beiden Gesetzgeber kontrolliert, den Ministerrat und das Europaparlament. Höffe kritisiert die EU-Kommission scharf als legislatorisch aufgewertete Exekutive. Noch schärfer verurteilt er die Rolle der Rechtsprechung. Höffe unterstellt dem Europäischen Gerichtshof nicht wirklich unabhängig zu sein. Denn der schlage sich auf die Seite der EU und gegen die einzelnen Länder.
Der Europäische Gerichtshof versteht sich nicht, wie von einer Judikative geboten, als neutrale, nur an das Recht und Gesetz gebundene Instanz. Er maßt sich vielmehr ein Recht an, das nur der Politik, insbesondere deren Legislative, zusteht. Er betrachtet sich als Motor der europäischen Einigung, legt infolgedessen die Kompetenzen der europäischen Gemeinschaft nicht neutral aus, sondern, was einer Todsünde der Justiz gleichkommt, expansiv.
Dies führe unter anderem dazu, dass die Mitgliedstaaten immer mehr Kompetenzen an die EU abgeben. Höffe befürchtet die Entstaatlichung der europäischen Staaten. Dies belaufe sich für ihn auf lange Sicht auf einen Staatsstreich. Spätestens hier wundert es nicht mehr, warum Höffe annimmt, wegen seiner Kritik als Anti-Europäer verurteilt zu werden. Dennoch schließt der Autor ein weiteres Zusammenwachsen nicht aus. Doch dafür brauche es ein Mehr an Europa in den Köpfen der Menschen. Oder wie er es nennt, eine demokratischere Bottom-up-Strategie.
Das Zusammenwachsen darf nicht von oben, weder von den einzelnen Regierungen noch gar von Brüssel dekretiert werden. Es muss von unten, von den Bürgern und deren Kommunen auswachsen.
Für seine Vision einer Bürgerunion fordert er vor allem mehr direkte Demokratie. Mit dem Prinzip der Subsidiarität argumentiert er, dass jeder Kompetenzzuwachs die Zustimmung der Bürger brauche. Hier macht es sich Höffe aber zu leicht, wenn er nur die Argumente dafür nennt. Die dagegen seien ja schon bekannt, schreibt er. Außerdem sei es wichtig, Fremdsprachen zu lernen und es brauche mehr Schüler- und Studentenaustausche sowie mehr Kooperationen zwischen den europäischen Medien. Und der Autor lobt die regionale Zusammenarbeit über EU-Grenzen hinweg, beispielsweise in der Region Oberrhein zwischen Südbaden, dem Elsass und der Schweiz. Das sind keine schlechten Vorschläge, doch sie kommen etwas dünn daher angesichts des vielversprechenden Ausflugs in die Antike und der bunten Beschreibung des Projekts Europa mitsamt dem reichen Strauß von verschiedenen Sprachen, Traditionen und Mentalitäten. Es hätte Lust gemacht auf weitreichendere Anregungen. Doch dies kann, ganz im Sinne von Höffes Wunsch nach einer europäischen Öffentlichkeit, ja eine andere Europäerin aus einem anderen Land übernehmen.
Caroline Born war das über Ottfried Höffe für ein Europa der Bürger. Erschienen im Verlag Klöpfer Narr, 285 Seiten, 28 Euro. Es gibt erfolgreiche Unternehmen und es gibt Unternehmen, die scheinbar nichts anderes kennen als Erfolg, Einfluss, Größe und Macht. Zu dieser Kategorie gehören Koch Industries in den USA, einer der größten Konzerne der Welt, tätig vor allem in den Bereichen Energie und Chemie. Die beiden Inhaber, die Brüder Charles und David Koch, waren zudem auch seit jeher politisch aktiv, konservativ, als Unterstützer der Tea Party-Bewegung. Waren, weil einer der beiden, David, inzwischen gestorben ist. Der Wirtschaftsjournalist Christopher Leonard hat einen Insiderbericht über das Koch-Imperium verfasst. Kochland heißt es. Momentan nur auf Englisch erhältlich. Gregor Peter Schmitz hat dieses Buch für uns gelesen. Herr Schmitz, der Titel des Buches klingt ja, als hätten zwei Brüder aus Wichita das gesamte Land, also die Vereinigten Staaten von Amerika, übernommen. Ist das gemeint?
Ja, ich weiß, es klingt unglaublich, zumal ja zumindest in der deutschen Öffentlichkeit die beiden Brüder nicht sonderlich bekannt sind. Aber es ist wirklich so, dass eigentlich der normale Amerikaner vielleicht auch die beiden Brüder gar nicht unbedingt kennt, aber mit ihren Produkten doch jederzeit in Kontakt kommt, ob es jetzt Kunstdünger sei, Öl und Papier oder auch einfach Grußkarten. Sie haben so eine unglaubliche Maschinerie angelegt und haben vor allem nicht nur diese unglaubliche Konzentration auf den Profit gehabt, sondern auch auf einen Profit, der notfalls auf Kosten anderer oder sogar des Landes ging. Einer der beiden Brüder ist einmal als Präsidentschaftskandidat für die libertäre Bewegung angetreten. Da ging es im Programm unter anderem um die Abschaffung aller Besteuerung. Und das gibt uns einen Vorgeschmack, wie sie ihr Geld dann auch eingesetzt haben. Und deswegen kann man schon davon sprechen, dass diese beiden Brüder wirklich das ganze Land maßgeblich beeinflussen mit ihrem Vermögen insgesamt, ja doch in einer Größenordnung, die sie zu den absolut reichsten Menschen der Welt macht, von deutlich über 100 Milliarden Dollar.
Auch bei uns ist das Bruderpaar ja recht bekannt. Zahlreiche Artikel haben sich ja auch damit befasst, wie die Kochs zum Aufstieg der stramm rechten US-Bewegungen wie eben der Tea Party beigetragen haben. Was liefert dieses Buch denn jetzt Neues?
Es stimmt, es ist schon viel darüber geschrieben worden, über die beiden. Es gab Zeitungsartikel, es gab ganze Bücher, aber so ins Detail wie dieser Autor ist noch niemand gegangen, in dem auch wirklich die Motivation der Brüder so nachgezeichnet wird und ihre Firmengeschichte so klar aufgezeigt wird, wie sie früher schon mit kleinen Schummeleien das Vermögen gemehrt haben und später dann in ganz großem Stil Einfluss genommen haben. Und auch das wird in einer Detailfreudigkeit erzählt, die es bislang noch nicht gab, die vor allem zeigt, wie groß der Einfluss von Big Money mittlerweile in der US-Politik ist. Es gab ein Urteil im Jahr 2010, Citizens United hieß es, in dem die freie Meinungsäußerung als wichtiger angesehen wurde als eine Reform des Wahlkampfspendensystems, sodass eigentlich auch Unternehmen oder Unternehmer unbegrenzt finanziell Einfluss nehmen können auf die Politik. Und seitdem haben die Koch-Brüder, wie sie ausgesprochen werden in den USA, wirklich alle Hemmungen verloren. Sie hatten schon vorher viel Geld investiert, aber nun überfluten sie eigentlich auch gerade auf der Ebene der Bundesstaaten und sogar bis hin zu ganz kleinen regionalen Verbänden, also eigentlich alles, was sie können mit ihrer klaren Politik, die ihrer eigenen Firma nützen soll und ihrem eigenen Wertesystem, wo es vor allem dann auch um die Klimapolitik geht, die Klima- und Energiepolitik, wo sie einen ungeheuren Einfluss entwickelt haben. Und auch das wird in dem Buch so deutlich beschrieben wie noch nie zuvor.
Stichwort Klimapolitik, wäre denn ohne die Koch-Brüder da irgendetwas anders verlaufen?
Also die Frage muss man ganz klar mit Ja beantworten. Ihr Einfluss in dem Bereich ist ungeheuer. Was ein sehr interessantes Detail in dem Buch ist, ist eine Recherche, die zeigt, dass schon im Jahr 1991, als die Klimapolitik in der Republikanischen Partei eigentlich noch nicht so verhärtet war, wie sie heute unter Trump und auch in den Jahren zuvor schon war, wo aber die Koch-Brüder dann eingeladen haben bereits zu einer Konferenz, auf der das Thema Klimawandel scheinbar wissenschaftlich erörtert werden sollte. In Wahrheit ging es aber darum, Zweifel zu säen. Und das haben sie seitdem sehr, sehr konsequent weitergemacht. Sie haben sich über ihre Denkfabriken, die sie auch finanzieren, eine sogenannte Echo Chamber geschaffen, wie man es in den USA nennt, um den Klimawandel in Frage zu stellen. Sie haben das auch wieder sehr effizient auf Ebene der Bundesstaaten gemacht, wo sie auch die Förderung erneuerbarer Energien massiv behindert haben. Sie haben es auch in der Obama-Regierung geschafft, CO2-Gesetzgebung, die vom Repräsentantenhaus bereits verabschiedet worden war, dann im Senat zu verhindern, weil sie dort auch sehr klare Zuwendungen an Senatoren gemacht haben, die eben diese Klimapolitik stoppen sollten. Und sehr interessant, sie haben wirklich ihre Meinung dazu auch niemals angepasst.
Jetzt haben ja die beiden Brüder Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2016 nicht unterstützt. Heißt das, sie kämpften, obwohl konservativ, gegen ihn?
Nein, eigentlich spiegelt das nur das komplizierte Verhältnis des republikanischen Establishment zu Trump wider. Trump war ja immer ein Außenseiter in der Republikanischen Partei. Viele dort haben ihn nicht unterstützt, sie sahen ihn eher als eine Art Clown an. Er ist nicht wegen, sondern gegen die Partei Präsident geworden. Das war bei den beiden Brüdern nicht anders. Sie haben ihn nicht aktiv bekämpft, aber sie haben ihn eben auch nicht groß unterstützt. Aber das hat ihm vielleicht sogar streckenweise geholfen, weil sie ja natürlich für das Establishment stehen, das Trump dann offiziell bekämpfen wollte.
Wie ist denn das heutige Verhältnis des verbliebenen Koch zu Trump, auch mit Blick auf den kommenden US-Wahlkampf?
Ja, das ist die interessante Wolte der Geschichte. Die Brüder können nämlich eigentlich ihr Glück gar nicht fassen, wie sehr Trump ihnen dann nochmal geholfen hat, weil er dann ja einmal im Amt doch auch eine sehr radikale Klima- und Energiepolitik durchgesetzt hat. Es gibt eine Aussage aus dem Jahr 2018, wo einer der Brüder sagt, dass in den vergangenen 5 Jahren sie mehr Fortschritte in diesem Bereich, sprich in dem Bereich, der verhindern soll, dass es zu ambitionierte Klimagesetzgebung gibt, mehr Fortschritte gemacht als in den vorherigen 50 Jahren. Da war Trump bereits 2 Jahre im Amt. Also man sieht, dass sie da eigentlich sehr zufrieden mit seiner Amtsführung sind.
Was würden Sie sagen, an wen richtet sich dieses Buch?
Also eigentlich jeder, der an diesem doch sehr, sehr einerseits faszinierenden, andererseits auch erschreckenden Wechselspiel von Macht und Geld in der US-Politik interessiert ist, aber vor allem auch diejenigen, die verstehen wollen, warum es strukturellere Probleme gibt in der US-Politik, als nur die Person Trump. Wir diskutieren ja in diesen Tagen viel auch über seinen persönlichen Beitrag an den Problemen und Unruhen und der Spaltung der Gesellschaft dort. Aber man muss sagen, wenn man Bücher wie diese liest, versteht man, dass es eine Entwicklung ist, die über viele Jahrzehnte gekommen ist und die viele Mütter und Väter hat und jetzt in Trump in gewisser Weise kulminieren, obwohl er vielleicht gar nicht so, wie wir gerade erwähnt haben, unterstützt wurden von diesen Kräften. Aber es ist ein verheerender Einfluss, gerade dieses Big Money, den man in der US-Politik sieht und der leider in den vergangenen Jahren sogar noch gewachsen ist.
Vielen Dank. Gregor Peter Schmitz war das über Kochland, The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America. Im Verlag Simon & Schuster erschienen, nur auf Englisch. Stattliche 687 Seiten, kosten 12,99 Euro. . 2014 jährte sich der Erste Weltkrieg zum 100. Mal. Unter den zahlreichen Büchern, die damals zum Thema erschienen, war eines, das die Technisierung und Industrialisierung des Krieges auf die Tierwelt übertrug. Rainer Pöppinghege schrieb in Tiere im Ersten Weltkrieg über die Millionen Tiere, die damals eingesetzt wurden. Über Pferde als Reit-, Last- oder Zugtiere, über Melde- und Spürhunde sowie Militärbrieftauben. Und er blickte sozusagen auf den Nebenkriegsschauplatz Soldat gegen Parasit. Es ging also um die täglichen Plagen mit Läusen, Wanzen und Flöhen. Einen ähnlichen Blick auf die Instrumentalisierung von Tieren vollzieht der Journalist Jan Mohnhaupt in Bezug auf die NS-Zeit. In seinem Buch »Tiere im Nationalsozialismus« geht es natürlich um die deutsche Schäferhündin, um den Jagdkult der NS-Oberen und um den realen wie rhetorischen Kampf gegen vermeintliche Schädlinge. Günter Keindelsdorfer stellt das Buch vor.
Während seine Soldaten auf Europas Schlachtfeldern verbluteten und Millionen in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet wurden, präsentierte sich Adolf Hitler öffentlichkeitswirksam als Tierfreund. 13 Hunde besaß der NSDAP-Vorsitzende zwischen 1922 und 1945, wie Jan Mohnhaupt eruiert hat. Bis auf eine Ausnahme, alles deutsche Schäferhunde. Dabei pflegte Hitler, mehreren Tieren denselben Namen zu geben, so Mohnhaupt.
Allein drei Rüden nannte er Wolf, drei Hündinnen Blondie.
Die vierbeinige Gefährtin, die der Diktator 1942 von seinem Privatsekretär Martin Bormann geschenkt bekam und die bis zuletzt nicht von seiner Seite wich, war also bereits Blondie die Dritte. Wobei Jan Mohnhaupt in seinem Buch in Frage stellt, dass Hitler ein wahrer Tier- und Hundefreund gewesen sei. Wie zu Menschen hatte der Tyrann auch zu Hunden ein ausschließlich instrumentelles Verhältnis, macht Mohnhaupt deutlich.
Hunde waren dazu da, ihm zu gehorchen und ihm das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihm treu ergeben sind.
In Wochenschau und illustrierten Berichten inszenierte sich der Führer als treusorgender Hundehalter, während Hermann Göring sich auf seinem Gut Karin Hall in der Schorfheide gern mit seinem Hauslöwen Mucki ablichten ließ. Mit dieser propagandistisch zur Schau gestellten Tierliebe versuchten sich die NS-Oberen der Öffentlichkeit von einer freundlicheren, sympathischeren Seite zu präsentieren. Jan Mohnhaupt beleuchtet in seinem Buch das Thema Tiere im Nationalsozialismus aus allen erdenklichen Blickwinkeln. Er untersucht, warum man das Schächten in den 30er Jahren unter Strafe gestellt hat, Hauptgrund Antisemitismus. Und was es mit der Affinität nationalsozialistischer Spitzenfunktionäre zum Vegetarismus auf sich hatte. Er analysiert das Seidenraupenzuchtprogramm der Nazis zur Erzeugung von Fallschirmseide ebenso wie die groß angelegten Kampagnen zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers und das jagdlobbyfreundliche Verhältnis der NS-Eliten zum edlen Weidwerk, das sich im Reichsjagdgesetz von 1934 manifestiert hat. Ein eigener Abschnitt in Mohnhaupts Buch ist der Genealogie des deutschen Schäferhunds gewidmet, dem NS-Hund schlechthin. Einer vergleichsweise jungen Hunderasse übrigens, die ein gewisser Max von Stefanitz, Offizier der Wilhelminischen Armee, in den 1890er Jahren zu züchten begann.
Stefanitz wollte eine Hunderasse züchten, die die Tugenden des deutschen Soldaten in sich vereinte. Treue, Mut, Ausdauer, Fleiß und Gehorsam.
Schreibt Mohnhaupt. Dass die Nationalsozialisten eine gewisse Affinität zum Tierschutz hatten, ist eine Legende, die sich seit den Tagen der sogenannten Machtergreifung hartnäckig hält. Und sie ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, wie Mohnhaupt in seiner Studie darlegt. Es ist ein Faktum, dass die Nazis bereits im ersten Jahr ihrer Herrschaft ein Tierschutzgesetz erließen, das auch im internationalen Maßstab als fortschrittlich galt. Ein Gesetz, in dem Tiere erstmals um ihrer selbst willen geschützt werden sollten. Allzu sehr sollte man sich von diesem Umstand allerdings nicht rühren lassen, denn fester Bestandteil der NS-Ideologie war seit jeher ein brutalistischer Darwinismus. Er unterschied nicht so sehr zwischen Mensch und Tier, wie Jan Mohnhaupt in der Hauptthese seines Buchs ausführt, sondern in erster Linie zwischen nützlichem und lebensunwertem Leben. Tierische Schädlinge wie Läuse, Wanzen und Kartoffelkäfer galt es in der Sicht der Nazis ebenso auszumerzen wie bestimmte menschliche, in der NS-Terminologie, Schädlingsgruppen. SS-Chef Heinrich Himmler brachte das in einer seiner berüchtigten Posener Reden 1943 zum Ausdruck. Bestimmte Menschen waren für Himmler letztlich auch nur Tiere.
Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir werden niemals roh und herzlos sein, wo es nicht sein muss, das ist klar. Wir Deutsche, die wir als Einzige auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch zu diesen Menschentieren eine anständige Einstellung einnehmen. Aber es ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut, uns um sie Sorge zu machen.
Bisweilen dreht es einem den Magen um bei der Lektüre von Jan Mohnhaupts Buch. Zwischen September 1939 und Mai 1945 mussten im Namen Großdeutschlands 3 Millionen Pferde, Esel und Maultiere in den Krieg ziehen. Auch 200.000 Hunde wurden eingezogen, die wenigsten dieser Tiere überlebten. Und Blondie die Dritte ließ Adolf Hitler am 30. April 1945 im Führerbunker mit Blausäure vergiften.
Günter Keindelsdorfer über Tiere im Nationalsozialismus von Jan Mohnhaupt. Herausgegeben vom Hansa Verlag, 255 Seiten, 22 Euro. Um die Herausforderungen, vor denen Deutschland stand und steht, geht es am kommenden Montag bei Andruck. Im Buch des Zeithistorikers Edgar Wolfrom, Der Aufsteiger, eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute, heißt es. Eine reine Erfolgsgeschichte verbirgt sich dahinter aber nicht. Die Details dazu also am kommenden Montag. Für heute danke fürs Lauschen und Weiterdenken. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Stövesand. Ihnen einen schönen Abend.